Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bei uns im Wohnzimmer steht er. Vielleicht bei Ihnen auch. Seinen großen Auftritt hatte er an Heiligabend. Und auch gestern, am ersten Weihnachtstag, durfte unser Weihnachtsbaum glitzern und glänzen. In den nächsten Tagen werden wir sicher immer wieder einmal die Kerzen anzünden und so zwischen den Jahren Weihnachten nachklingen lassen. Auch unter dem Baum ist etwas Ruhe eingekehrt. Maria und Josef schauen andächtig ihr Neugeborenes an. Ochs und Esel stehen daneben, dazu ein paar andere Tiere. Tiere, die die Tiersammlung unserer Kinder hergegeben hat. Ein Huhn scharrt im Stroh, ein Hund schläft. Ein Moment der himmlischen Ruhe nach der Aufregung der letzten Tage. Nach der Geburt, den Hirten, die gekommen sind, nach den Engeln, die sangen, Friede sei mit euch, euch ist der Retter geboren, der Heiland, ein Kind in einem Stall, in Windeln gewickelt. Auch Maria braucht einen Augenblick, um all diese Worte zu verarbeiten. So schreibt es jedenfalls Lukas in seiner Weihnachtsgeschichte. Maria behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Unser Baum wacht über dem Frieden in der Krippe, streckt elegant seine Äste darüber aus. Ab und zu fallen ein paar Nadeln ins Stroh. Alle Jahre wieder suchen wir einen Baum aus, am liebsten direkt im Winterwald. Wir stapfen durchs Unterholz, bis wir den perfekten Baum gefunden haben, der meist aber gar nicht so perfekt ist, sondern ein bisschen schräg. Dafür duftet er wunderbar. Nach Moos und Feuchtigkeit und Tannengrün. Und am 24. Dezember wird dann die Weihnachtskiste vom Estrich geholt, die Kiste, in der all die Kostbarkeiten übers Jahr hinweg verborgen waren. Der skifahrende Engel aus dem Erzgebirge, der hing schon am Baum, als ich ein Kind war. Und die Strohsterne, die sogar älter sind als ich. Die Walnüsse an rot-weiß karierten Stoffbändern, selber gebastelt. Die gedrehten Eiszapfen aus Glas, die habe ich einmal an einem Bahnhof am Kiosk gekauft, nach einem Skiausflug in die Innerschweiz. Und natürlich dürfen auch die roten Christbaumkugeln nicht fehlen, in klein und groß. Jahr für Jahr werden sie ausgepackt und aufgehängt, damit der Weihnachtsbaum seine Geschichten erzählen kann. Geschichten von all den Weihnachtsfesten, die wir gefeiert haben, Geschichten, die uns mit den Menschen verbinden, die mit uns um den Baum saßen. Und Geschichten von Weihnachten. Sicher, der Tannenbaum gehörte nicht zur ursprünglichen Ausstattung der Geburtsszene. Am östlichen Mittelmeer wachsen keine Tannen. Zu Weihnachten fand die Tanne erst später. Im Mittelalter gehörte es zu den Weihnachtsfeierlichkeiten dazu, die Paradiesgeschichte aufzuführen. Man benötigte also einen Baum. Von dem Baum sollten Adam und Eva dann den Apfel pflücken können. Dieser Baum sollte natürlich grün sein, mitten im kalten, mitteleuropäischen Winter. Die Tanne bot sich an. Und in ihrer Rolle als Paradiesbaum wurde sie mit der Zeit immer mehr geschmückt. Mit verschiedenen Äpfeln, Leckereien, Gebäck und Nüssen. Die ZuschauerInnen sollten die Fülle des Paradieses vor Augen haben. Am Dreikönigsfest, am 6. Januar, durften die Kinder dann den Baum plündern. Dafür gab es sogar ein eigenes Wort. Abblümeln nannte man das. Abblümeln. Ein wunderbares Wort. Es zergeht auf der Zunge wie die Zuckerstange vom Baum. Etwas später, nach der Reformation, eroberte der Weihnachtsbaum dann die Wohnzimmer. Auch dort wurde er reich geschmückt, farbige Rosse aus Papier, kleine Kuchen, Zisch, Gold und Zucker, wie es in einem Bericht aus dem Jahr 1605 aus Straßburg heißt. Kleines Spielzeug kam als Geschenke für die Kinder dazu und die Äpfel, die wurden zu glänzenden roten Weihnachtskugeln. Die Strohsterne, sie erinnerten neben all dem Glanz daran, dass das Kind von Maria und Josef in einem Stall zur Welt kam und dass es dort in einer einfachen Futterkrippe lag, die als Wiege herhalten musste. In jedem Weihnachtsbaum steckt also auch ein kleines Stück vom Paradiesbaum. Und so erinnert er an die Zeit, als die Welt noch vollkommen war, als Gott und Mensch im selben Garten spazieren gingen und Gottes Freude an seinen Geschöpfen groß war, als für alles und für alle gesorgt war im Überfluss. Jeder Weihnachtsbaum ist ein bisschen Paradiesbaum und birgt den Schmerz auch darüber, dass die Paradieszeit ein jähes Ende fand. Und er hütet die Sehnsucht, dass auch im Leben außerhalb des Gartens noch etwas spürbar bleibt vom Anfang. Vom Anfang, an dem alles unversehrt war, leicht und licht, voll von Gottes Gegenwart. Denn Gott selbst ist nicht im Garten Eden zurückgeblieben. Gott ist den Menschen nachgegangen, ist mitgezogen mit seinem Volk nach Ägypten und wieder zurück, offenbarte und zeigte sich, saß im Exil an den Ufern Babylons, verzweifelte, wenn sein Volk sich abwandte, lockte es zurück, bereit, den Zorn verrauchen zu lassen, weil die Liebe einfach stärker war. Und Gott blieb seinem Namen treu, Immanuel, Gott mit uns. Und um den Menschen noch näher zu sein, ging er einen radikalen Weg. Gott wurde Kind, ein Kind in der Krippe, arm und bloß, ein Mensch mit Haut und Haar, aus Fleisch und Blut. Und als das Kind groß war, zog es durch das Land, redete mit den Menschen, erzählte ihnen Geschichten und heilte ihre Wunden. Der erwachsene Jesus sprach vom Reich Gottes und säte ein Stück Himmel auf Erden. Es ist möglich, davon war er überzeugt, es ist möglich, etwas vom Paradies zurückzugewinnen, wenn die Menschen sich Gott zuwenden, wenn sie sich an dem orientieren, was gut ist. Es ist möglich, wenn die Menschen die Liebe zum Maßstab nehmen, die Liebe zu Gott, zu den Mitmenschen und zu sich selbst. Es ist möglich, wenn sie die Liebe ihr Handeln bestimmen lassen. Es gibt Hoffnung, meinte Jesus und legte selbst den Grund dazu, ging konsequent den Weg eines jeden Menschen bis zum Ende. Dem Sterben widersetzte er sich nicht, er gab sich in den Tod im Vertrauen darauf, dass Gott daraus neues Leben schaffen wird. Sattgrün steht auch der Weihnachtsbaum da. Nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Er bewahrt das Grün des Frühlings durch die kalte und unwirtliche Jahreszeit hindurch. Und als Christbaum spricht er bereits von Ostern, von der Kraft des Lebens, die aus Gott strömt und dem Lebensfeindlichen widerstehen will. Übrigens, es gibt ihn doch in der Bibel, den Tannenbaum. Zumindest in älteren Übersetzungen der Lutherbibel. Im Buch Hosea sagt Gott zu seinem Volk: Ephraim, was sollen dir weiter die Götzen? Ich will dich erhören und führen, ich will sein wie eine grünende Tanne, von mir erhältst du deine Früchte. Eigentlich, also wörtlich, ist hier nicht von einer Tanne die Rede, sondern von einem Wacholder. Im Gegensatz zur Tanne wächst Wacholder in den warmen Klimazonen des Mittelmeerraums. Auch er ist ein Immergrün, und die Blätter, die sehen aus wie Nadeln. Und er trägt kleine blaue Früchte wie Miniatur-Christbaumkugeln. Man kann mit ihnen das Essen würzen. Und richtig dosiert haben sie sogar heilende Kräfte. Ich will sein wie eine grünende Tanne, spricht Gott. Wie ein üppiger Wacholder. Gott verschenkt seine Früchte und wir stehen da mit vollen Händen. Glückselig wie Kinder, die die Köstlichkeiten vom Weihnachtsbaum abblümeln dürfen. Amen.